herzlich willkommen zur ersten Folge Notfallrettung Wissenschaft Basics. In dieser Reihe möchten wir über ein paar wissenschaftliche Grundlagen sprechen, die sich durchaus unterscheiden können. Wir werden Themen drin haben, die sehr nah an der Praxis sind. Wir werden aber auch Themen haben, die Hintergrundwissen vermitteln. In der Basics-Reihe möchten wir eine Art Kompromiss versuchen. Wir werden die Vorträge als Videos zur Verfügung stellen. Gleichzeitig aber möchten wir sie so einsprechen, dass man sie als Podcast hören kann. Das bedeutet, wenn ihr eine Präsentation dazu sehen möchtet, schaut zum Beispiel auf YouTube. Wenn ihr einen Podcast haben möchtet, nutzt einfach den normalen Podcast-Grabber, den ihr nutzt, oder eben Spotify, Apple und all die Plattformen, auf denen ihr sonst noch auf unseren Podcast zugreifen könnt. In der ersten Folge haben wir uns überlegt, wir sollten über Grundlagen der Epidemiologie sprechen. Warum ist das eigentlich wichtig? Die Epidemiologie ist die Wissenschaft, die sich mit der Verteilung von Krankheiten befasst. Und die Infektionsepidemiologie, also das, was man häufig darunter versteht, ist eigentlich nur eine Variante davon. Das bedeutet, dass auch im rettungsdienstlichen Kontext, unabhängig von Infektionskrankheiten, epidemiologische Erkenntnisse eine große Rolle spielen, denn sie verraten uns zum Beispiel etwas über die Vulnerabilität einer Zielgruppe, also die Verletzlichkeit, so würde man das übersetzen, einer bestimmten Personengruppe und vielleicht auch das Outcome. Ein Beispiel dafür ist die Oberschenkel-Halsfraktur, die eine typische Erkrankung des alten Menschen ist. Das kann man epidemiologisch erfassen. Man kann zum Beispiel eine Tabelle anlegen und gucken, in welcher Altersgruppe tritt das am häufigsten auf. Man kann aber auch, und das ist eben auch sehr, sehr interessant für unsere Arbeit, eine Prognose darüber herleiten. Natürlich nicht auf den individuellen Menschen bezogen, aber wir wissen zum Beispiel, dass Menschen, umso älter sie werden, eine erhöhte Mortalität, also eine erhöhte Sterblichkeit aufweisen, wenn sie eine Oberschenkel-Halsfraktur haben. Das liegt natürlich an ganz vielen verschiedenen Faktoren. Die Länge der Bettruhe zum Beispiel ist ein wesentlicher prognostischer Faktor. So tief werden wir heute gar nicht einsteigen, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir eine Grundidee davon bekommen, warum Epidemiologie, die sehr eng an statistischen Vorgaben arbeitet, eine Auswirkung auf die rettungsdienstliche Praxis hat. Dafür lässt sich unterscheiden die deskriptive und die analytische Epidemiologie. Die deskriptive Epidemiologie beschreibt lediglich, daher auch das Wort deskriptiv. Sie beschreibt, indem sie zum Beispiel Daten aus einer Tabelle nimmt, es geht eigentlich immer um Daten, und schaut, wie diese Daten beschaffen sind. Bleiben wir beim Beispiel der Oberschenkel-Halsfraktur. Man könnte zum Beispiel eine Tabelle anlegen, wo die Häufigkeit von Oberschenkel-Halsfrakturen und das Alter der Personen mit aufgelistet wurde. Und dann könnte man im Rahmen der deskriptiven Epidemiologie sagen, in der und der Altersgruppe treten besonders häufig diese Form von Frakturen auf. Die analytische Epidemiologie geht tiefer rein und versucht im Idealfall natürlich Kausalitätsbeziehungen zu finden. Oft muss sie allerdings mit sogenannten Korrelationen arbeiten. Von denen kann man versuchen, Ursachen abzuleiten. Aber sie sind natürlich nicht so streng wissenschaftlich bzw. nicht so streng gültig. Denn Korrelation ist nicht Kausalität. Dennoch bemüht sich die analytische Epidemiologie möglichst viel Kausalität herzustellen und arbeitet natürlich aber auch mit Korrelation. Tiefer betrachtet geht es auch um die Vereinfachung von Differentialdiagnosen. Es könnte zum Beispiel darum gehen zu überlegen, wir alle kennen das Sampler-Schema, inwieweit ein Risikofaktor typisch für eine Erkrankung ist. Klassischerweise, so erlebt man das in Trainings und auch vor Ort, werden typische Risikofaktoren abgefragt. Rauchen, die Flugreise. Man kann natürlich aber auch ein bisschen tiefer reingehen, indem bestimmte Erkenntnisse gesammelt werden. So ist zum Beispiel blondes Haar oder ein heller Haut- und Haartyp ein Risikofaktor für eine Gallenkolik bzw. für die Ausbildung von Gallensteinen und auch ein mittleres Lebensalter über 40. Und anhand dieser Risikofaktoren kann man dann überlegen, welche Erkrankung kommt hier eher in Frage. Das ist der Versuch, die Erfahrungen, die man individuell hat, ein bisschen zu objektivieren, indem man sagt, gut, wir überlegen, welche Risikofaktoren Sinn machen. Diese Risikofaktoren kriegen wir natürlich nur über die Epidemiologie raus, nämlich indem wir statistisch erfassen, was hängt eigentlich zusammen. Beeinflusst werden könnte auch die Rettungsmittelvorplanung. Das ist jetzt ein bisschen Zukunftsmusik und vielleicht ist das auch eine Idee, die sich als nicht praktisch herausstellt. Aber die Grundidee könnte natürlich sein, in einer alternden Gesellschaft, dass bei der Verteilung von Rettungsmitteln epidemiologische Daten genutzt werden. Man überlegt also, man möchte einen Rettungsdienst gründen oder ein neues Fahrzeug in einen Wachbereich stellen. Welche Altersentwicklung geschieht hier aktuell? Und auch welche Entwicklung der sogenannten Morbidität, also der Krankheitslast? Damit könnte man versuchen, das ist natürlich gar nicht so leicht, aber prognostisch vor die Bedarfsfeststellung zu kommen. Häufig findet ja eine Anpassung von Rettungsmitteln bei einer erhöhten Auslastung statt. Das bedeutet, die Auslastung geschieht vor der Anpassung. Und mit Mitteln der Epidemiologie oder mit Zahlen der Epidemiologie könnte man überlegen, ob man nicht im Vorfeld schon Prognosen erstellen kann. Das muss man aber genau abwägen. Es wäre nur eine Idee für eine mögliche Verknüpfung. Ein anderer Aspekt, der jetzt ganz wenig mit dem Patienten und der Patientenversorgung zu tun hat, ist Prävention von Erkrankungen der Mitarbeiter. Wir haben typische Verletzungs- und Erkrankungsmuster im Rettungsdienst, die wir kennen durch epidemiologische Methoden. Und im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements oder der Arbeitsmedizin könnte konkret auf diese Probleme eingegangen werden. Bevor wir in die Maßzahlen einsteigen, die das Herzstück des heutigen Vortrages bilden, kurz eingeschoben ein paar Vokabeln, die wichtig sind und die natürlich aktuell auch viel diskutiert werden. Epidemie, Pandemie und Endemie. Wer mehr Vokabeln aus der Infektionsepidemiologie lernen möchte, kann auf die Seite des RKI, die haben dort ein Fachwörterbuch zur Verfügung gestellt, das wirklich sehr umfangreich gelungen ist und in dem man viele Dinge findet, die auch auf andere Bereiche der Epidemiologie Anwendung finden. Epidemie zeitlich und örtlich begrenzt, also ein akuter, ortsgebundener Ausbruch einer Erkrankung. Eine Pandemie ist zeitlich begrenzt, aber nicht örtlich begrenzt, während eine Endemie örtlich begrenzt ist. Ein Beispiel für eine Epidemie ist zum Beispiel eine Masernepidemie in einer Stadt, wo viele Leute nicht geimpft sind, die sich zufällig treffen. Das ist zeitlich und örtlich begrenzt, denn irgendwann brennt diese Infektionslage aus. Bei einer Pandemie ist es so, dass die Menschen im Regelfall keine Antikörper, also auch keine Abwehrmechanismen gegen einen Krankheitserreger haben. Das Ende einer Pandemie kann also durch Impfkampagnen oder durch die Entwicklung eines gewissen Antikörperstatus in der Bevölkerung erreicht werden. Also wenn ein gewisser Grad der Gruppen- oder Herdenimmunität vorliegt, brennt auch die Pandemie aus. Das bedeutet, sie ist zeitlich begrenzt, sie ist aber nicht örtlich begrenzt, weil es keine regionale Antikörperlage gibt. Bei einer Endemie hingegen ist es so, dass es offenbar einen Zwischenwirt oder häufig einen Zwischenwirt gibt, zum Beispiel eine Zecke. Dies kann im Fall von Borreliose oder FSME beobachtet werden. Hier wird die Zecke als Vektor benutzt und auch als Reservoir. Das bedeutet, die Erkrankungen sind endemisch. Sie treten örtlich begrenzt auf, und zwar nur da, wo diese Zecke lebt. Das bedeutet, sie ist begrenzt auf den Lebensraum der Überträger. Gleichzeitig gibt es aber so viele Zwischenwirte, dass keine zeitliche Begrenzung möglich ist, weil die Infektionswelle immer weiterläuft. Gerade der Begriff Epidemie wird häufig auch im Zusammenhang mit nicht übertragbaren Krankheiten genannt, so zum Beispiel Diabetes. Ein typisches Phänomen in westlichen Ländern ist eine sogenannte Diabetes-Epidemie. Wir sehen also, dass zumindest der Begriff Epidemie nicht nur Bestandteil der Infektionsepidemiologie ist. Kommen wir zu den Maßzahlen. Wir sprechen kurz über die Morbidität mit Prävalenz und Inzidenz, über die Fertilität, die Mortalität und die Letalität. Diese Maßzahlen bilden das Herzstück des heutigen Vortrags, denn sie sind ganz elementar, um ein Grundverständnis für epidemiologisches Denken zu erhalten. Bei der Morbidität ist es so, dass es sich hier um einen Krankheitsbegriff bezogen auf einen Bevölkerungsanteil handelt. Und ein bisschen besser ausformuliert geht es um die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewähltes Individuum aus einer Gruppe Krankheit X hat. Krankheit X meint einen Endpunkt. Ein Endpunkt ist im Grunde etwas, das wir auf Seiten der Untersucher festlegen. Das bedeutet, wir überlegen, welches Ereignis, welches Phänomen möchte ich eigentlich untersuchen. Ich könnte als Endpunkt festlegen die Oberschenkelhalsfraktur. Ich könnte aber auch als Endpunkt festlegen einen Beruf. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewähltes Individuum aus einer Gruppe, sagen wir einer Stadt, Rettungsdienstmitarbeiter ist. Das würde auch gehen. Im Kontext der Epidemiologie geht es natürlich seltener um Berufe, außer diese Berufe haben etwas mit Erkrankungen zu tun. Die Konzepte für die Morbidität sind wichtig, das sind nämlich Prävalenz und Inzidenz. Und insbesondere diese Begriffe sollte man auf jeden Fall auseinanderhalten können. Denn bei der Prävalenz, die eigentlich Prävalenzquote heißt, geht es um die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewähltes Individuum an einem definierten Stichtag, das ist wichtig, Krankheit X hat. Das bedeutet, es geht darum, jetzt einmal durchzuzählen und zu gucken, wie viele Leute habe ich und wie viele von denen sind krank. Die Formel ist P gleich M durch N. M steht für die Morbiden, also die Kranken, und N steht für die Gesamtzahl der Gruppe, die ich untersuche. Bleiben wir mal dabei, dass wir eine Stadt nehmen, eine Großstadt, da ist genau die Grenze gerade 100.000 Einwohner. Sagen wir also, wie viele Betroffene sind auf 100.000 Einwohner zu finden. Gelesen würde diese Formel also werden, die Prävalenz entspricht der Anzahl der Erkrankungen bezogen auf die Bevölkerung. Die Darstellung der Prävalenz ist als Prozentzahl möglich, erfolgt aber ganz häufig in Fälle auf 100.000. Das ist eine typische Darstellungsform der Prävalenz, denn damit kann man sowohl relativ häufige Erkrankungen erfassen, jeder Hundertste hat diese Erkrankung, es wären dann 1.000 auf 100.000. Man kann aber auch relativ seltene Erkrankungen erfassen, zum Beispiel genetische Erkrankungen, die vielleicht nur einer von 100.000 hat. Abzugrenzen davon ist die Inzidenz. Die Inzidenz, die eigentlich auch Inzidenzquote heißt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewähltes Individuum innerhalb einer definierten Periode Krankheit X entwickelt. Und da stecken zwei Dinge drin, die ein bisschen anders sind. Die Formel lautet CI, steht für kumulative Inzidenz, ist gleich Neuerkrankungen, also Inzidenzen, geteilt durch gesunde Bevölkerung. Das ist relativ wichtig, denn wenn wir diese Formel vorlesen, wie ich es hier auf der Folie geschrieben habe, geht es um kumulative Inzidenz ist gleich die neu aufgetretenen Fälle in einem Zeitraum bezogen auf die gesunde Bevölkerung. Die Fälle sind nicht die bereits Erkrankten, die schließen wir alle aus, sondern die neu aufgetretenen Fälle innerhalb eines gewissen Zeitraums, sagen wir ein Jahr. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man als gesunder Mensch innerhalb eines Jahres an dieser Erkrankung erkranken kann. Und 1 von 100.000, 10 von 100.000, 100 von 100.000. Etwas allgemeiner sind Fertilität und Mortalität. Diese braucht man nicht ganz so sehr in der Beschreibung von Krankheiten, man braucht sie aber als statistische Größen, um ein bisschen damit rechnen zu können. Die Fertilitätsrate bezieht sich auf die Zahl der Geburten pro Frau im gebärfähigen Alter, das ist im Regelfall 15 bis 45 Jahre, und wird dann mal 1.000 oder mal 100.000 gerechnet, um eine ähnliche Form der Angabe zu haben wie bei den anderen Größen. Die Mortalitätsrate bezieht sich auf die Zahl der Sterbefälle in der Bevölkerung. Und da ist die Ursache vollkommen egal. Es geht im Grunde also nur darum, wie viele Menschen sind gestorben im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Beide sind wichtig für die Prognose der Altersstruktur der Bevölkerung, denn wenn ich weiß, wie viele nachkommen und wie viele sterben, kann ich eine Schätzung abgeben, wie viele zum Beispiel in 10 Jahren da sind. Wichtig hier, insbesondere bei der Mortalität, ist die sogenannte Altersstandardisierung. Die werden wir in einer anderen Folge nochmal tiefergehend besprechen, denn das ist ein statistisches Mittel, das bei Studien häufig notwendig ist, wenn ich nämlich unterschiedliche Populationen beobachte. Nehmen wir an, ich schaue auf die Population eines sehr jungen und auf eines sehr alten Landes. Wenn ich beide Populationen betrachte, stelle ich fest, Vielleicht haben sie sehr ähnliche Mortalitätsraten, aber es sterben viel mehr Menschen jünger. Vielleicht ist die Krankheitsverteilung eine andere. Also muss man gucken, sind hier die Alterseffekte besonders wichtig oder lösen sie sich auf, wenn ich sie rausrechne? Abzugrenzen von der Mortalität ist immer die Letalität. Und die Letalität ist eine Verursachungszahl. Da geht es immer um die Frage, wie viele Erkrankte sterben. Hier beziehen wir uns also nicht auf die Normalbevölkerung, sondern auf die Erkrankten. Dementsprechend ist die Formel LR, Letalitätsrate, gleich M, in diesem Fall für Todesfälle, durch D. D sind die Leute mit einer Erkrankung, mal 1000. Gelesen wird also, die Letalitätsrate entspricht der Anzahl der Todesfälle unter Erkrankten gerechnet auf 1000 Personen. Die Grundidee hierbei ist etwas mehr in Richtung, wann stirbt eigentlich einer, der diese und jene Krankheit hat, zu denken. Gerechnet auf 1000 Personen, um, wie gesagt, auch kleinere Effekte abbilden zu können. Und das Ganze kann gut als Marker für Behandlungserfolg, insbesondere in der klinischen Epidemiologie, genutzt werden. Ein abschließendes Wort noch zu den von uns genutzten Formeln. Diese Formeln finden sich in verschiedenen Lehrwerken der Epidemiologie in unterschiedlicher Varianz. Das ist eine Sache, die man ein bisschen so hinnehmen muss. Gleichzeitig halten wir es für sinnvoll, dass man sich die Formel nicht nur als Formel merkt, das ist sehr abstrakt, sondern in Form zum Beispiel eines Satzes, dass man sich klar macht, was wird hier eigentlich durch was geteilt und warum. Und mit was wird das Ganze mal genommen? Denn die Formel ist am Ende für Leute, die nicht mathematisch damit arbeiten, gar nicht so wichtig wie das Verständnis, worum es hier eigentlich geht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit bei der ersten Folge Notfallrettung Wissenschaft Basics. Wir haben gesprochen über die Grundlagen der Epidemiologie, haben ein paar Vokabeln angeguckt und insbesondere die Maßzahlen wie Prävalenz, Inzidenz, Mortalität, Letalität und Fertilität besprochen. Wir würden uns über Feedback freuen und geben natürlich dafür wie immer eine E-Mail-Adresse an. Meldet euch, wenn ihr eigene Themenwünsche habt und ansonsten eine gute Zeit. Bis dann.